Insgesamt macht sich, glaube ich, ein bisschen Ernüchterung breit in der Branche, da man sieht, welchen großen und wachsenden Vorsprung chinesische Unternehmen haben, wie sie Stück für Stück Branchen übernehmen. Und ich glaube, alle insgeheim sagen müssen, naja, es ist auch irgendwie gerecht, weil es ist die bessere Technologie zu einem besseren Preis. Da kann man jetzt viel schimpfen, aber am Ende des Tages, das ist auch schon qualitätsgetrieben, was da passiert. Europäische Firmen wie eine Northvolt, eine Morrow, Freier und so weiter, die merken ja gerade, dass das alles nicht ganz so einfach ist, wie man gehofft hat. Insgeheim wussten die das natürlich die ganze Zeit schon, aber es wird unfassbar schwer, einfach auch nur den Status quo zu erhalten. Also die Tiefe der Wertschöpfung, die wir heute haben, ist nicht hoch, aber wenn wir uns nicht anstrengen, wird sie geringer. Und das wird eine Herkulesaufgabe für die gesamte Industrie.
Und damit herzlich willkommen bei Geladen, dem härtesten Gegner von Desinformation rund um Elektromobilität.
Liebes Publikum, wenn Sie genau daran interessiert sind, an Fakten über die Elektromobilität und die Batterien dafür, dann drücken Sie doch auf Like und auf Abonnieren. Wir begrüßen heute in diesem Podcast Dr. Kai-Philipp Kairies. Herzlich willkommen.
Hallo zusammen.
Sie sind Gründer und CEO von dem Startup Accure Battery Intelligence. Und das ist auch gleich die erste Frage, beziehungsweise bitte stellen Sie doch mal in wenigen Worten so vor, was eigentlich Ihr Startup genau macht.
Accure ist eine Datenplattform für Batteriedaten. Wir ziehen die Datenströme, die von Batterien während des Betriebs vom BMS generiert werden, Strom, Spannung, Temperatur, in die Cloud, parametrieren dort mittels dieser Daten Modelle, die es uns dann erlauben, Aussagen und Vorhersagen vor allem über das Verhalten dieser Batterien zu treffen. Und wir machen das vor allem in drei Dimensionen: Sicherheit, Zuverlässigkeit und Lebensdauer. Im Bereich Sicherheit können wir so beispielsweise einen Thermal Runaway hervorsagen und darüber hinaus sogar auch noch feststellen, woran es denn liegt. Ist es ein Zellfehler, ist es ein BMS-Fehler, was beispielsweise dabei hilft, Großspeicheranlagen zu versichern. Im Zuverlässigkeitsbereich können wir Dinge wie State Estimation Fehler, also ein falsch geschätzter SOC, was dann zu einer falsch geschätzten Reichweite beispielsweise führt, feststellen und auch verhindern. Oder beispielsweise ein plötzliches Abschalten der Batterie aufgrund von thermischen Problemen können wir vorhersagen. Und im Lebensdauerbereich geht es eben darum, die Batterie einerseits so zu nutzen, dass sie möglichst lange hält, aber auch um eventuelle Garantiefälle frühzeitig aufzudecken und insgesamt das Gesamtsystem zu optimieren.
Super Zusammenfassung. Was wir uns noch gefragt haben, Sie haben jetzt im Kundenportfolio sowohl Hersteller von Elektroautos als auch Betreiber von E-Auto-Flotten beispielsweise oder von Großspeichern. Jetzt dahingehend, dass Sie keinen direkten Zugriff auf das Batteriemanagementsystem haben, wo liegt denn da der Schwerpunkt? Was für Kunden betreuen Sie da?
Grundsätzlich sind wir in den Bereichen Mobility und Energy unterwegs und das sind auch die Bereiche, wo Batterien, glaube ich, den größten Einfluss auf unsere Gesellschaft haben, wo die wertvollsten Batterien hingehen. Innerhalb dieser Bereiche gibt es aus unserer Sicht private Mobilität, dann gibt es kommerzielle Flotten und dann eben die Großspeicher am Energienetz. In den letzten anderthalb Jahren haben wir einen starken Fokus auf netzgekoppelte Batteriespeicher gelegt, weil diese tatsächlich am stärksten von einer Lösung wie unseren profitieren, dadurch, dass sie, wenn sie besser eingestellt sind, deutlich mehr Geld verdienen können. Und das ist natürlich ein schöner Use Case, während beispielsweise ein Volkswagen oder ein Porsche oder ein BMW durch ein besseres Verständnis der Batterien erstmal nicht mehr Geld verdient. Sie verhindern dadurch gegebenenfalls einen Recall und sie können ihre internen Prozesse optimieren. Aber wenn man als neues Unternehmen an den Markt tritt, ist der Pitch, ich kann dir dabei helfen, mehr Geld zu machen, einfach deutlich stärker, als ich kann dabei helfen, ein möglicherweise auftauchendes Übel zu verhindern, weil dann kann die Firma immer sagen, naja, vielleicht habe ich ja auch Glück und es passiert gar nicht. Daher haben wir uns erstmal an denen orientiert, die direkt profitieren, sind aber beispielsweise auch mit vielen großen Elektroflotten, beispielsweise Berlin oder New York, die Elektrobusse bereits unterwegs.
Aber jetzt nochmal ganz konkret, also Sie sagen zum Beispiel VW, welche Algorithmen in Zukunft besser zum Tragen kommen bei den Elektroautos und bei den Flottenbetreibern beispielsweise, können Sie eigentlich nur sagen, naja, ist es besser, wenn ihr die Batterien so und so nutzt, um eben die Lebensdauer zu verlängern und dann eben Batteriebrände vorzubeugen?
Also wir arbeiten mit verschiedenen OEM zusammen und ich darf immer nicht sagen, mit wem, deswegen Volkswagen. sagen, war so ein Beispiel, aber es ist sozusagen die Klasse an Unternehmen wie ein Volkswagen oder wie ein Toyota, die durchaus auch mit Unternehmen wie uns zusammenarbeiten, um zu sehen, was da noch möglich ist. Und ja, die Handlungsmöglichkeiten sind bei einem OEM deutlich höher. Die haben große Teams, die haben eine hohe technische Kompetenz auch. Während man beispielsweise mit einer BVG, einem Berliner Verkehrsbetrieben, die haben natürlich kein Tech-Team aus 20 Leuten, die alle einen Doktor in Batteriewissenschaft haben, aber verwalten eine gewaltige Flotte an Werten, die, wenn man sie eben zu einer anderen Zeit lädt oder wenn man beispielsweise morgens schon weiß, oh, dieser Ladevorgang hat gar nicht funktioniert. Das BMS sagt alles gut, aber in der Realität nicht. Dann kann man eben verhindern, dass dieser Bus einfach irgendwann am Brandenburger Tor liegen bleibt und dadurch den Betrieb optimieren.
Ja, Sie haben ja eben ganz schön die unterschiedlichen Branchen zusammengefasst, mit denen Sie da zusammenarbeiten. Das heißt, Sie kennen wahnsinnig viele Leute und natürlich auch Unternehmen. Können Sie vielleicht mal zusammenfassen, wie ist denn gerade so die Stimmung in der deutschen Batterieindustrie bei Batterie-Startups, aber natürlich auch so den OEMs, die mit Elektromobilität vorankommen wollen?
Ja, also tatsächlich ist der allergrößte Anteil unserer Kunden nicht in Deutschland beheimatet. Wir haben einige deutsche Kunden, aber weit über 80%, würde ich sagen, ist nicht in Deutschland beheimatet. Wir haben ein sehr starkes US-Geschäft, wo die Batteriebranche gerade einen unfassbaren Run hat. Sehr stark getriggert durch den Inflation Reduction Act, ist, denke ich, bekannt. Wir sind auch in UK sehr unterwegs, was aufgrund seiner geografischen Lage als Insel einfach Speicher als Flexibilitätsoption noch deutlich dringender und früher braucht als das Mainland Europe, was einfach aufgrund der Höchstspannungsnetze Strom sehr gut von links nach rechts schieben kann, die Option haben, Engländer, Schotten etc. eben nicht. Insgesamt macht sich, glaube ich, ein bisschen Ernüchterung breit in der Branche, da man sieht, welchen großen und wachsenden Vorsprung chinesische Unternehmen haben, wie sie Stück für Stück Branchen übernehmen. Und ich glaube, alle insgeheim sagen müssen, naja, es ist auch irgendwie gerecht, weil es ist die bessere Technologie zu einem besseren Preis. Da kann man jetzt viel schimpfen, aber am Ende des Tages, das ist auch schon qualitätsgetrieben, was da passiert.
Habe ich Sie richtig verstanden, dass dieses Ende einer Goldgräberstimmung, dass Sie das nicht nur auf Deutschland beziehen, sondern auf den gesamten Westen? Sprechen Sie doch mal über diese Hintergrundgespräche, die Sie da auch mit den einzelnen Industrien da führen. Was sagt man denn da über die nächsten Jahre? Ist die Elektromobilität da eigentlich nur noch aus China getrieben oder haben wir dem irgendwas entgegenzusetzen?
Naja, auf der, sagen wir mal, Zell- und Modulebene ist es bereits ja längst so. Also die Grundkomponente der gesamten Batterie-Wertschöpfungskette ist ja die Batteriezelle. Und da haben wir ja bereits eine absolute Marktdominanz von chinesischen Playern und auch europäische Firmen wie eine Northvolt, eine Morrow, Freier und so weiter merken ja gerade, ACC hat gerade ein Werk wieder zumindest auf Pause gesetzt, um doch LFP in Betracht zu ziehen und so weiter. Die merken ja gerade, dass das alles nicht ganz so einfach ist, wie man gehofft hat. Insgeheim wussten die das natürlich die ganze Zeit schon, aber wenn man nicht optimistisch ist, als Startup-Gründer kann ich das sehr gut nachvollziehen, dann fängt man den Weg gar nicht erst an zu gehen. Aber es wird unfassbar schwer, einfach auch nur den Status quo zu erhalten. Also die Tiefe der Wertschöpfung, die wir heute haben, ist nicht hoch, aber wenn wir uns nicht anstrengen, wird sie geringer. Und das wird eine Herkulesaufgabe für die gesamte Industrie. Oder man muss sich halt entscheiden, na gut, wir gehen an der Stelle in die Abhängigkeit. Was bedeutet das in einem größeren industriepolitischen Rahmen?
Sie haben gerade schon dargestellt, dass Sie ja auch in den USA tätig sind und da den Inflation Reduction Act auch noch zitiert. Erzählen Sie doch mal da so von der Stimmung. Werden Sie da mit offeneren Armen irgendwie begrüßt?
In den USA gibt es, glaube ich, eine deutlich höhere Offenheit dafür, zu sagen, wenn eine Lösung objektiv besser ist und ich dadurch als amerikanische Firma einen Vorteil habe, wäre ich blöd, die nicht zu nutzen. Und man geht dadurch einen ziemlich harten, sehr viel über Referenzen laufenden Prozess, wo man auch mal wirklich die Hosen runterlassen muss, zeigen muss, dass man was kann. Und die Klauseln, wie schnell man da auch wieder rausfliegen kann, wenn man nicht liefert, was man versprochen hat, sind extrem aggressiv. Dafür kann man in den USA aber innerhalb von 6 bis 9 Monaten durchaus große Verträge bei einem Kunden platzieren. Und wenn der dann happy ist, dann bleibt das auch. In Deutschland würde der gleiche Prozess 18 Monate dauern. Und während des größten Teils der Zeit versucht einem der Kunde zu erklären, warum er das eigentlich alles selbst kann. Wie häufig ich in Gesprächen gesessen habe und gedacht habe, ich finde das super cool, dass ihr das alles könnt, aber warum sitze ich dann hier? Das ist ein sehr deutsches, aber teilweise auch in nachbareuropäischen Ländern ausgeprägtes Denken über Innovation, was, glaube ich, vielen Firmen auf die Füße fallen wird, weil in einer immer weiter spezialisierten Welt ist es illusorisch zu glauben, dass man eben alles kann mit der gleichen Qualität, mit der gleichen Geschwindigkeit. Und wenn man dann aber aus Ego Lösungen ablehnt, hat man gegenüber amerikanischen, chinesischen Firmen einfach einen Wettbewerbsnachteil. Und das summiert sich über die Zeit.
Ja, das kommt uns sehr, sehr bekannt vor von dem, was Sie gerade berichten. Das Mindset der Amerikaner ist einfach komplett anders. Die sind offener, die sind auch ein bisschen zielorientierter, sind vielleicht auch ein bisschen schneller. Die Asiaten dahingehend sind einfach deutlich unprätentiöser als wir, die irgendwie immer auf Sicherheit, auf Bürokratie pochen und so weiter. Geben Sie doch mal ganz klare Empfehlungen für die deutsche Industrie. Was muss sich da jetzt in kurzer Zeit ändern, damit wir irgendwie in die Pötte kommen und auch die Elektromobilität, die Batterieindustrie hier mal einfach schneller zum Ziel bringen?
Das ist jetzt sehr philosophisch oder vielleicht schon so gesellschaftspsychologisch. Aber ich glaube, dass ganz viele Menschen, die in deutschen Firmen Entscheidungen treffen, der falschen Meinung unterliegen, dass das Level an Wohlstand und das Level an Industrialisierung, was wir hier haben, gegeben ist. Und ich glaube, viele Menschen würden drastisch andere Entscheidungen treffen, wenn sie sich bewusst wären, wie schnell das alles bergab gehen kann. Aber ich glaube, es gibt eine gewisse Gemütlichkeit und ein gewisses, im Englischen wird man Entitlement sagen, was dazu führt, dass, glaube ich, manche Innovationen, ach, das brauchen wir nicht, das haben wir nicht nötig, wir sind Marktführer in Hessen. Das ist schön, aber das interessiert halt in China, in den USA niemanden. Und ich glaube, das sind Unternehmen, die dann in 3 oder 4 Jahren für Pennies von einem größeren Konkurrenten gekauft werden. Und das ist schade.
Dann stimmen wir doch mal vielleicht ein bisschen optimistische Töne an. Wenn Sie sich jetzt mal so die deutsche Start-up-Landschaft gerade im Batteriebereich anschauen, wo denken Sie, ist denn da so in welchem Bereich so am meisten Musik drin? Wo ist da am meisten Innovationskraft gerade? Also wenn Sie an Recycling denken oder vielleicht sogar Zellchemie, Software bei Ihnen so in dem Bereich oder ja, was denken Sie?
Ja, Recycling ist ein schönes Thema und als Aachener bin ich natürlich ein riesengroßer Scilab. Fan, Lilian Schwich und ihr Team bauen da was wirklich Beeindruckendes auf, wo, glaube ich, tatsächlich auch aus einer so Value-Chain-Perspektive durchaus eine Nische ist für lokale Wertschöpfung. Grundsätzlich gibt es erstmal keinen Grund, warum man das Recycling nicht auch in China machen sollte. Mein Gott, man kann, also wenn man die Batterien von da nach hier schiffen kann, kann man sie auch zurückschiffen zum Recycling. Aber die bestehenden Kompetenzen und durchaus auch Infrastruktur für Recycling sind in Deutschland ja sehr stark. Und ich glaube, durch die Anreicherung mit einem wirklich guten IP, was aus einer wirklich soliden Forschungsarbeit kommt, ist auch so eine Traumgeschichte. Ja, direkt aus dem Universitätslabor in das Startup und dann nach 2 oder 3 Jahren die größte Finanzierungsrunde aller Zeiten in dem Thema zu raisen, ist schön mit anzusehen. Es wird aber hart, ja, also so großindustrielle Verfahrenstechnik. Es ist schwierig in Deutschland große Anlagen zu bauen. Also allein mit all den durchaus sinnvollen Umweltschutzrichtlinien, ja, also ich möchte gar nicht, dass wir unsere Umwelt hier zerstören. Allerdings sind die Genehmigungsverfahren etc. können einfach dazu führen, dass es in einem anderen Land doppelt so schnell aufgebaut wurde. Und wenn die Kapazitäten einmal da sind, gehen die Investoren natürlich zurück und sagen, ja, warum soll ich denn die 10. Fabrik jetzt hier finanzieren, wenn nur 8 gebraucht werden? Also ich glaube, da sind wir durchaus in einem Rennen, dessen Ausgang noch unklar ist. Software bin ich natürlich ein großer Fan von und absolut biased an der Stelle. Acure ist nach allem, was ich weiß, bereits weltweit der größte unabhängige Anbieter von Batteriedatenanalyse-Software, also nach Anzahl der überwachten Batterien. Wie cool ist das? Ja, also wir haben ganz viel dem Ökosystem hier in Aachen zu verdanken, der RWTH, Professor Sauer, einfach eine der 5 wichtigsten, erfolgreichsten Batterieforschungsgruppen weltweit auf Systemebene hier hochgezogen hat. Wenn wir das erhalten können und da weiter Innovationen rausholen, glaube ich, es ist viel gewonnen.
Können Sie da noch mal kurz drauf eingehen? Wie viele Batteriezellen nach Kapazität beispielsweise betreuen Sie denn von Alcure jetzt weltweit? Kann man da so ungefähr so eine Hochrechnung machen?
Ja, wir sind jetzt bei, ich denke, ungefähr 5 Gigawattstunden knapp drunter. Und auf Basis der Verträge, die wir haben, werden es bis Ende des Jahres mindestens 7 bis 8 mit ein bisschen Glück. Man muss auch immer mal ein bisschen Glück haben, dass ein Vertrag dann vielleicht nicht noch 2 Monate in der Rechtsabteilung hängt. Könnten wir es bis zu 10 schaffen? Meine persönliche Meinung ist so 8 oder 9.
Das hört sich ja wirklich, wirklich vielversprechend an. Sie haben da über 60 Mitarbeiter bei Alcure in Aachen. Jetzt haben wir gerade über die Startups gesprochen. Geben Sie uns doch mal so ein Ranking Ihrer 3 vielversprechendsten deutschen Startup in der Batterieszene. Was würden Sie sagen? Auf welche Pferde würden Sie da setzen?
Ich habe gerade schon viel Werbung für Scilab gemacht und würde die auf jeden Fall in meine Top 3 aufnehmen. Wie gesagt, großer Fan. Ich weiß nicht, ob das anständig ist, aber ich muss Alcure natürlich da reinnehmen. Also wenn ich das nicht tue, würde man mir den Glauben an unsere eigenen Leute absprechen. Also muss ich auf jeden Fall uns dazu zählen. Ich finde es cool, was Elite macht, muss ich sagen. Die eine Ausgründung aus Custom Cells sind im Wesentlichen, also einer deutschen Batteriefirma, die sich eben mit der Entwicklung von hochspezialisierten Elektrolyten beschäftigen, was, denke ich, so eine Nische ist, dass man da tatsächlich auch nochmal vielleicht nicht unter so einem ganz großen Angriffsdruck steht, dass man da ein Pflänzchen wachsen lassen kann, bis es eine gewisse Größe hat und nicht eben sofort von der CATL aufgekauft wird. Es gibt relativ viel im Second-Life-Bereich. Mit vielen dieser Firmen arbeiten wir auch zusammen. Eine Voltfang auch hier aus Aachen, eine Stable aus München. Coole Technologien in einem super schweren Marktumfeld. Also Second Life erfordert ja auch entsprechenden Second Life Batteriebestand, den es de facto nicht gibt. Und mit den stark sinkenden Zellpreisen wird dann auch der Wettbewerb zu First Life immer schwerer. Aber so aus einer Startup-Perspektive sind das sehr beeindruckende Firmen, die schnell wachsen und ein cooles IP aufgebaut haben.
Jetzt sitzen vor den Bildschirmen wahrscheinlich ziemlich viele jüngere Leute, die in der Forschung oder in der Entwicklung sind und vielleicht auch tolle Ideen haben und mit dem Gedanken spielen, auch irgendwie zu gründen. Sie werden mit Ihrem Startup in Fachkreisen schon sehr, sehr hoch gehandelt und Sie haben es gerade beschrieben, die ganzen Erfolge, wie schnell das jetzt auch ging. Beschreiben Sie doch mal, wie sind Sie denn da vorgegangen beim Gründen? Was sind denn vielleicht so ein paar gute Tipps, die Sie den Leuten so mit an die Hand geben können?
Ich habe ja eine akademische Karriere hinter mir. Ich mache jetzt seit 2008 Batterien. Und dann über wirklich Bachelor, Master, Promotion am Ende eine Forschungsgruppe geleitet und aus dem Kontext dann ausgegründet. Also zum einen mal einen Fuß in die richtige Welt in Anführungszeichen zu setzen, ist wahnsinnig hilfreich. Wir sind damals am Anfang, haben uns extrem schwer getan damit, noch mit einer sehr akademischen Sichtweise auf die Welt einen vernünftigen Businessplan für unsere Firma zu bauen. Das war alles Murks. Ja, und wir haben sehr geduldige BeraterInnen glücklicherweise gefunden, die sehr nachsichtig mit uns waren, die wir immer wieder gesagt haben, nö, das muss man doch so machen. Die sagten, Leute, habt ihr euren Elfenbeinturm jemals schon verlassen? Zur Verzweiflung haben wir die gebracht. Wir haben dann durchgehalten und ich glaube, viel gelernt in dieser Zeit, aber einfach mal vielleicht ein halbes Jahr in einem Startup arbeiten, vielleicht auch nicht in einem Großkonzern. In einem Großkonzern lernt man nichts, was einem im Leben weiterbringt, außer innerhalb dieses Ökosystems zu funktionieren. Aber dieses Ökosystem wird es in 5 Jahren nicht mehr geben. Und dann optimiert man seine eigene Karriere auf, was vielleicht gar nicht so nachhaltig ist. Also ich glaube, mal in einem kleinen Unternehmen arbeiten, wenn es nur ein Praktikum ist. Es gibt super viele extrem wertvolle Ressourcen an den Universitäten, GründerInnenkurse und so weiter. Ich muss sagen, ich würde jungen GründerInnen nicht empfehlen, ein Exist-Stipendium zu machen. Das haben wir gemacht. Das ist eine Förderung vom Bund für Ausgründungen aus der Wissenschaft. Der Overhead, der damit einhergeht, ist das Geld, was man am Ende bekommt, nicht wert, meiner Meinung nach. Wir hätten es rückblickend nicht mehr getan und stattdessen lieber ein Jahr früher gegründet. Man muss es machen, sich die Hände schmutzig machen und einfach bereit sein, dass es sehr schmerzvoll wird.
Ich finde das ganz, ganz toll, wie direkt Sie das hier auch ansprechen. Wir sind bei Förderung ehrlich gesagt auch immer so ein bisschen skeptisch, ob das wirklich zielgerichtet zu dem führt, was man ja eigentlich erreichen möchte, nämlich am Markt erfolgreich die Produkte entwickeln und dann auch verkaufen, für die man so brennt. Jetzt gucken wir mal Ihre Produkte genauer an, Ihre Software. Dazu muss man erstmal verstehen, welche verschiedenen Hierarchieebenen eigentlich eine Batterie so mit sich bringt. Also von der Zelle bis hin zum Batteriemanagementsystem im Modul oder im Pack bis hin zu dann ja dem System und der Cloud. Fangen wir vielleicht erstmal mit diesen Hierarchien an und sagen Sie mal, wo arbeitet Ihre Software denn genau?
Lithium-Ionen-Batterien haben ja die teilweise unangenehme Eigenschaft, dass wenn man sie außerhalb ihres Wohlfühlbereiches betreibt, sie relativ schnell explodieren oder andere Verhaltensweisen zeigen, die dann später zu einer Explosion führen kann. Also eine Überladung führt zum Thermal Runaway, eine Tiefenentladung führt zur Auflösung von Kupfer, was dann später zu einem Kurzschluss führen kann, der wieder zum Thermal Runaway führt. Aufgrund dieser Randbedingungen ist eben jede Batteriezelle mit einem Spannungssensor ausgestattet und jeder String mit mindestens einem Stromsensor und dann gibt es noch so ein paar Temperatursensoren verteilt. Die sind erstmal überhaupt nicht dafür da, Intelligenz zu stiften, sondern sind wirklich eher so ein Wächter, der den Wohlfühlzustand der Batterie sicherstellt. Die Daten, die dabei entstehen, sind im Wesentlichen ein Abfallprodukt. Ich glaube, deswegen hat sich da auch 20 Jahre lang eigentlich niemand mit beschäftigt, weil die Aufgabe des BMS war, die Batterie im Hier und Jetzt zu steuern. Und dass man die Messwerte sich nachher nochmal anschauen kann, hat einfach nie jemand drüber nachgedacht. So, welches Problem löse ich damit? So, jetzt, wo Batterien aber eine immer größere Rolle in unserer Gesellschaft spielen, bekommen eben auch diese Abfalldaten in Anführungszeichen immer mehr Wert. Und wir greifen eben da an. Das BMS, das Batteriemanagementsystem, was diese ganzen Sensoren ansteuert, schiebt die Daten auf den Kommunikationsbus. Im Auto wäre das ein CAN-Bus, in einer Großspeicheranlage wird man es Modbus, Profibus nennen. Und dabei werden diese Daten aggregiert. Das BMS misst die Spannung alle, weiß ich nicht, 10, 20, 30 Millisekunden. Damit wird man so einen CAN-Bus aber total überlasten. Das heißt, die werden aggregiert auf sekündlich, 5-sekündlich, 10-sekündlich. Und diese aggregierten Daten, die dann auf dem Kommunikationsbus liegen, da greifen wir drauf zu. Jedes BMS aggregiert die anders. Wirklich jedes. Manche aggregieren die auf einen fixen Takt und sagen, alle 5 Sekunden schreibe ich einen Wert. Schreibe ich den Wert, der gerade anliegt, oder den Mittelwert der letzten Spanne? Oh, gibt beides. Schreibe ich den Wert alle 5 Sekunden oder schreibe ich den Wert immer, wenn es sich um mehr als 0,1% ändert? Gibt beides. Es ist ein großes Gewusel und unsere Aufgabe ist es, das zu abstrahieren, alles rauszuholen, was aus diesen sehr diversen Datensätzen möglich ist, um dann idealerweise auf Zellebene Aussagen zu treffen. Teilweise geht es aber auch nur auf Modulebene.
Wir haben jetzt gelesen, dass das irgendwie in Echtzeit immer passiert, also übertragen und dann interpretiert wird von Ihnen. Warum muss das denn in Echtzeit passieren?
Echtzeit ist ein ganz großes Wort, was tatsächlich, glaube ich, auch von sehr vielen Leuten sehr anders ausgelegt wird. Wir machen maximal near real-time, also fast Echtzeit. Und fast Echtzeit ist eher so im Bereich 5 Minuten zwischen Ereignis und Kontrolle. Für viele Anwendungen reicht es tatsächlich, einmal pro Tag eine Analyse zu machen. Dann kriegen wir die Daten der letzten 24 Stunden, schieben einmal unsere Modelle dadurch und geben dann eine Rückmeldung. Und wenn man jetzt beispielsweise sich mal eine Alterungsanalyse anschaut, wenn das System 15 Jahre halten soll, ist nicht damit zu rechnen, dass von einer Minute auf die nächste was Relevantes passiert. Im Bereich Safety ist es tatsächlich anders. Da kann innerhalb von wenigen Sekunden etwas passieren. Wir haben für uns aber festgestellt, auf Basis mehr als 1 Million Batteriemodule, die wir derzeit verwalten, und auf Basis von Cases, wo ein Kunde zu uns gekommen ist nach einem Thermal Runaway und gesagt hat, liebe Acure, mir ist hier was ganz Doofes passiert, hättet ihr das gefunden? Das sind die wertvollsten Datensätze, weil da hat man Daten, bis es Peng macht. Und wir können dann schauen, an welchem Punkt, mit welchem Vorlauf hätte unser Algorithmus ausgelöst. So, und was wir da gefunden haben, ist, dass bei allen relevanten und reproduzierbaren Fehlerfällen, wo jetzt nicht ein Schraubenschlüssel auf die Pole gefallen ist, wir in der Regel 3 bis 7 Tage oder mehr vorher das sagen können. Und das ist super angenehm, weil einerseits ist es deutlich robuster, wenn man nur alle 24 Stunden eine Analyse fahren muss. Ja, fährt das Auto mal durch einen Tunnel oder parkt in einer Tiefgarage, hat man gegebenenfalls keine Daten. Und wenn es dann wieder rausfährt, ist okay. Ja, dann hat man immer noch genug Vorlauf. Und es ist auch viel günstiger. Wir wollen unsere Dienstleistung ja so niederschwellig wie möglich anbieten. Klar, wir müssen eine Marge machen, um die Gehälter hier zu zahlen. Aber je günstiger ich mein Produkt anbieten kann, umso höher ist die Chance, dass es angenommen wird vom Markt.
Aber ganz konkret, haben Sie schon mal die Situation gehabt, dass eine überwachte Zelle, ich nenne es jetzt mal überwacht, tatsächlich durchgegangen wäre, also wenn Sie nicht da den Feuermelder gespielt hätten?
Dutzende Male. Also wirklich Dutzende. Ich glaube, wir hatten irgendwann mal die 50 geknackt. Und so, wie können wir das jetzt nachweisen? Wir motivieren unsere Kunden sehr, sehr stark dazu, also teilweise auch finanziell, Module, die wir als brandgefährlich anzeigen, unabhängig untersuchen zu lassen. Also da wird ein Modul dann wirklich ausgebaut, beispielsweise aus einem Großspeicher, zu einem Labor gefahren und da komplett auseinandergenommen. Postmortem-Analyse, Aufschneiden, Unterschutzgas, CT-Scan, X-Ray, ganz viele Verfahren, die man da nutzen kann. Ein schöner Case, den ich gerne erzähle, das war ein Kunde, der war ganz neu, das war ein Pilotprojekt. Da hat er gesagt, ich gucke mir das mal 6 Monate an, aber mehr will ich jetzt noch nicht. Haben wir gesagt, super, bisher haben 100% der Fälle, wo wir ein Pilotprojekt gemacht haben, auch sind in einer langfristigen Beziehung gelandet. Wir sind da ganz selbstbewusst, let's go. Dann haben wir die Anlage eben angeschaut, also in unsere Plattform gezogen und direkt einfach mit dem ersten Run, bumm, knallt ein Modul als tiefrot raus. Und das ist für uns ein großes Risiko. Ja, wir arbeiten seit einer Woche mit dem Kunden zusammen und jetzt rufen wir den sofort an und sagen, du musst das sofort abschalten. Da kann man sich richtig mit blamieren. Ja. Aber ja, wir haben es dann noch intern 2-mal schnell hinterherlaufen lassen, nochmal alle ExpertInnen draufschauen lassen und alle so, nee, das ist völlig fraglos. Das Ding ist wahrscheinlich die Zelle geöffnet. Das war eine Pouchzelle und wir sahen einfach auf Basis der Impedanzstruktur, auf Basis der Kapazitätsstruktur, da ist Elektrolyt raus. So, das haben wir dem Kunden mitgeteilt. Der war ziemlich offen dafür, hat gesagt, okay, dann brauchen wir keine 6 Monate festzustellen, ob ihr was drauf habt. Hat ein Team hingeschickt, die haben das Modul rausgeholt. Beim Kippen des Moduls ist denen das Elektrolyt auf die Schuhe gelaufen.
Okay, das ist schon mal eine ganz tolle Geschichte, so zu hören. Und dann nehme ich doch mal an, hat er trotzdem unterschrieben, der Kunde?
Tatsächlich hat er dann auch keine 6 Monate mehr gewartet. Das war eine sehr, sehr schöne Geschichte. Wir haben ähnliche, wo dann aber tatsächlich teilweise CT-Scans erforderlich waren. Wenn man, keine Ahnung, Plating sieht. Und Plating kann ja zu einem Kurzschluss führen oder zu Gasung der Mechanik und so weiter. Aber solange der Kurzschluss noch nicht da ist, sieht man Plating nicht von außen. Ja, außer es hat schon so viel Gas sich erzeugt, dass die Zelle dicke Backen macht. Da sitzt man dann mit den promovierten Leuten auf der Kundenseite, mit unseren promovierten Leuten und dann noch mit einem dritten Labor und verhandelt über Nanometer.
Aber das sind ja jetzt so Extremfälle, kann man sagen. Können Sie uns vielleicht auch mal einen Einblick geben, über was, wo es eigentlich eher darum geht, wie kann ich jetzt eigentlich die Lebenszeit verlängern? Ein Beispiel, wie funktioniert das? Sie lesen das aus und dann gehen Sie an den Kunden ran und was passiert dann?
Ich sag mal, die Stellschrauben, die man bei der Verlängerung der Lebensdauer hat, sind ja eigentlich relativ simpel. Man kann das Betriebsfenster verändern, also man kann den Depth of Discharge verändern. Also wie viel Energie schiebe ich da pro Tag durch und wo schiebe ich die Energie da durch? Im oberen Hälfte, in der unteren Hälfte etc. Dann kann man noch ein bisschen was an den Leistungen bei Ladung und Entladung drehen. Typischerweise ist die Ladeleistung die deutlich relevantere Größe für Lebensdauer und dann die Temperatur. So, das heißt, wir können eine Analyse fahren und gehen dann zum Kunden und sagen, hör mal, der Container oder dieses Pack läuft de facto bei 28, 29 Grad. Wir glauben, dass deine Klimaanlage, wenn du den Filter mal wechseln würdest, das eigentlich auf 24 Grad runterziehen könnte. Und die 4 Grad machen über 15 Jahre, gegebenenfalls ein Jahr plus minus mehr Lebensdauer aus. Ganz ehrlich, da braucht man jetzt kein Machine Learning für, aber wenn man mal ein großes Portfolio hat, dann kriegt man das alleine nicht mehr mit. Ja, und das heißt, da übernehmen wir teilweise auch Kontrollaufgaben. Das könnte auch ein Mensch machen, aber wir können es halt effizienter. Wenn es dann um Sachen geht wie, oh, wollen wir den nutzbaren Energiebereich etwas kleiner machen, dadurch weniger Energie durch das System durchschieben, aber dafür mehr Lebensdauer haben. Also das ist in der Regel immer möglich und ich habe bisher noch nie einen Kunden gefunden, der es dann macht. Also die gucken sich die Ergebnisse an, die zahlen uns auch dafür. Also das Interesse ist hoch, aber diese Abwägung zwischen, oh, ich könnte morgen 2% mehr Umsatz machen oder in 15 Jahren einen Vorteil haben, die sind alle so unter Stress, dass diese kurzfristigen Vorteile, solange man es damit nicht aktiv zerstört, in der Regel höher gewichtet werden.
Jetzt habe ich trotzdem noch eine Frage. Sie haben jetzt gerade ganz toll dargestellt, dass das eben in Echtzeit oder nahe Echtzeit übertragen wird übers Netz und dann irgendwie in Ihrer Cloud analysiert wird, diese Daten, die dann dabei entstehen. Jetzt noch die letzte Frage. Wieso kann das BMS denn nicht grundsätzlich eigentlich auch selber machen? Weil Sie werden ja irgendwann sozusagen mit Tipps zum Beispiel auf Zellhersteller zugehen oder auf Elektroautohersteller zugehen und sagen, Mensch, setz das doch mal besser im BMS um, dann wird es zu positiven Reaktionen kommen. Warum kann denn nicht im Prinzip das gesamte Modell oder diese Computing-Power nicht auf dem BMS selber laufen, langfristig?
Nee, also es gibt grundsätzlich zwei Dimensionen, über die wir sozusagen in dem Kontext nachdenken müssen. Die eine ist Computing Power. BMS sind wahnsinnig billig. Und der Druck, BMS weiter billiger zu machen, wird immer größer, weil wenn die Zelle günstiger wird und sich am Ende dann der Controller oder die Controllerin die Gesamtkostenansicht anschaut, wenn der Zellpreis runtergeht, wird der prozentuelle Anteil vom BMS höher. So, und dann macht das plötzlich irgendwie 10% der Kosten aus und dann rufen die, wie kann das denn sein? Das muss billiger. Und der Case, oh, ich hätte aber gern einen Euro mehr, um einen kräftigeren Computer auf diese Platine zu packen. Ne, wenn man von 1 Million Fahrzeuge ausgeht, 1 Million Euro, das ist viel Geld. Nummer zwei ist, das BMS sieht nur sich selbst. Also das BMS sieht immer genau nur die Zellen, mit denen es direkt verbunden ist. Dadurch ist es dem BMS nicht möglich, Muster zu sehen, die bei ähnlichen Batterien unter ähnlichen Bedingungen in einem anderen Fahrzeug vorlagen. Und das können wir in der Cloud. Und ein ganz relevanter Anteil der Analysen, der Informationen, die wir generieren, basiert eben auf diesem Vergleichen von ähnlichen Zellen unter ähnlichen oder anderen Bedingungen, um dann die Outlier zu finden. Ein einzelnes BMS würde nie wissen, ob es ein Outlier ist.
Ja, Sie sprechen jetzt über Battery Intelligence. Mal Hand aufs Herz, ist das wirklich eine KI, die dahinter steht, oder ist das eigentlich eher Machine Learning?
Also, wir nutzen zu einem relevanten Teil physikalisch basierte Modelle, in denen wir wirklich nachvollziehen können, wo das Ergebnis einer Analyse auf First Principles Basis herkommt. Ja, ich hatte eben kurz erwähnt, Plating, das Anlagern von metallischem Lithium auf der Anode, vor allem beim Laden und vor allem bei niedrigen Temperaturen, kann aber auch bei Raumtemperatur passieren. Das ist ein Effekt, der ist wissenschaftlich gut verstanden und es gibt relativ gute Modelle dafür. Die Herausforderung ist, dass diese Modelle in der Regel sehr lange laufen, nicht besonders effizient sind und auch sehr viel Liebe brauchen, häufig von den Menschen, die sie in den Laboren entwickelt haben. Und das so skalierbar zu machen, robust zu machen, dass man es mal eben auf 1 Million Batterien in unterschiedlichsten Anwendungen schmeißen kann, ist eine Riesenherausforderung. Und wir lösen das eben dadurch, dass wir eine sozusagen Mischung aus physikalischen Modellen mit Machine Learning machen. Machine Learning beispielsweise auch bei der Bereinigung von Daten. Super wertvoll, wenn man mal kleine Lücken hat in den Daten, dann kann man mit einer entsprechenden Pattern Recognition da durchaus auch wieder was auffüllen. Systematische, zufällige Fehler bei den Sensoren erkennen und so weiter. Ich habe mal gelernt, dass Machine Learning eine Spezialform der allgemeineren Artificial Intelligence ist. Wir haben Menschen, die sich mit dem Thema weitaus besser auskennen als ich, die in noch viel mehr Detail darüber geben könnten, welche Geschmacksrichtungen von künstlicher Intelligenz für welche Bereiche am geeignetsten sind. Ich muss aber sagen, auch von Investorenseite, wir gelten als künstliche Intelligenz-Startup. Das ist aktuell hilfreich, weil das finden alle cool. Aber so gut künstliche Intelligenz ist für ganz viele Sachen, manche Probleme haben bereits eine extrem gute Lösung ohne künstliche Intelligenz. Und jetzt nur, um zu sagen, ich nutze KI, ein funktionierendes Produkt rauszukicken und etwas mit unklarer Qualität draufzusetzen, halte ich als Wissenschaftler für Quatsch.
Ja, dann herzlichen Dank, Herr Kairis, für Ihre Erklärung und vor allem auch für Ihre offenen Worte zu Beginn des Podcasts. Liebes Publikum, wir sehen bzw. hören uns nächsten Sonntag schon wieder. Machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Vielen Dank auch hier in die Runde. Tschüss.